meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dem Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen steht uns eine Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag und vermutlich demnächst eine Neuwahl bevor. Diese Bundestagswahl wird eine Richtungsentscheidung sein. Richtung weniger Regulierung und mehr Freiheit oder Richtung noch mehr Staat, noch mehr Bürokratie und noch mehr Bevormundung. Das sind die Konzepte, die sich hier gegenüberstehen. Und diese Bundestagswahl wird nicht nur eine Richtungsentscheidung, wie es ja auch früher schon gelegentlich gab. Bei dieser Bundestagswahl geht es um mehr. Es geht um die Grundsatzfrage, in was für einem Land wir leben wollen. Ob der Staat den Menschen wieder mehr zutraut. Aber es geht auch um die Frage, was die Menschen der Demokratie und dem Parlament in diesem Land noch zutrauen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine große Herausforderung für uns, dass wir die Menschen in diesem Land überzeugen müssen, dass wir die nötigen Konzepte haben, um Deutschland zu erneuern. Und ich bin sicher, es wird der FDP gelingen. Die FDP ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und Antworten auf die Fragen zu geben. Auf die Schnelle mal kurz so eine Bundestagswahl zwischendurch zu organisieren, ist natürlich nicht so ganz einfach. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin im Augenblick ja vor Ort in den Kreisverbänden unterwegs und in diesen Sitzungen spüre ich, dass Sie alle vor Ideen und Motivation geradezu sprühen. Sie alle wollen die Chance, die sich jetzt bietet, nutzen. Und mit diesem Schwung wird das für die FDP ein erfolgreicher Wahlkampf werden. Es steht uns aber eben nicht nur die Bundestagswahl ins Haus, sondern im März 2006 auch die Landtagswahl. Und wir haben entschieden, dass wir trotz der veränderten Lage voll an unserem Fahrplan hier in Baden-Württemberg festhalten werden. Und deshalb stehen heute personell und inhaltlich wichtige Weichenstellungen für die Landespartei für die Landtagswahl 2006 an. Und ich möchte zunächst sagen, wir werden heute eine wichtige personelle Entscheidung treffen. Die personelle Entscheidung über den Spitzenkandidaten der FDP Baden-Württemberg zur Landtagswahl. Und ich möchte Ihnen sagen, dass wir hier, wie ich finde, einen Vorschlag haben, der exzellent ist. Ich schlage Ihnen im Namen des Landesvorstandes nachher für die Wahl zum Spitzenkandidaten Professor Dr. Ulrich Goll vor. Er ist im letzten Sommer in einer schwierigen Zeit zurückgekommen ins Amt des Justizministers. Das ist ein starkes Signal gewesen, meine Damen und Herren. Er hat politische Erfahrung, er hat Erfahrung in der Wirtschaft und er steht wie kein anderer für die liberalen Bürgerrechte. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, macht der Landesvorschlag Ihnen diesen Vorschlag auch einstimmig. Und ich bin sicher, dass wir ihn mit einem hervorragenden Ergebnis und mit einem riesen Rückenwind aus Baden-Baden in den Landtagswahlkampf schicken werden. Und wir werden inhaltlich wichtige Weichenstellungen heute haben. Und zwar zum Thema Bildungspolitik. Das ist das zentrale landespolitische Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren. Baden-Württemberg ist in vielen Bereichen Spitze. Wir haben die höchste Lebensqualität in der Bundesrepublik, die besten Wirtschaftszahlen, die geringste Arbeitslosigkeit. Und auch in der Bildung ist Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich Spitze. Aber das ist nur auf den ersten Blick ein gutes Ergebnis. Die PISA-Studie hat gezeigt, wir sind international nur die Besten unter den Letzten. Das reicht aber für ein Land wie Baden-Württemberg nicht aus und deshalb müssen wir besser werden. Denn wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist dieser Parteitag, ist dieser Leitantrag, in dem wir die Bildungspolitik in den Mittelpunkt stellen, heute ein wichtiges Signal an die Menschen in diesem Land. Wir wollen Vorfahrt für Bildung und damit Chancen für die jungen Menschen in diesem Land. Applaus Es liegt an uns, das Bildungssystem leistungsfähiger zu machen. Und das heißt, wir müssen es an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler ausrichten. Wir müssen individuell besser auf Stärken und Schwächen eingehen können und Angebote auch für alle Lerntypen machen. Das geht nur durch mehr Freiheit, Wettbewerb und Vielfalt. Und deshalb wollen wir die Eigenständigkeit der Schulen stärken. Die Schulen sollen ihr inhaltliches und pädagogisches Profil autonom festlegen können. Und der Wettbewerb um die besten Konzepte wird nicht nur die Vielfalt der Schullandschaft fördern, sondern auch die Qualität der Bildung und des Lernens erhöhen. Wir brauchen offene Diskussionen ohne Scheuklappen und ohne Denkverbote, egal ob die CDU in Baden-Württemberg das will oder nicht. Die Diskussion der letzten Tage in der Öffentlichkeit hat gezeigt, dass die Menschen in diesem Land es wollen, weil sich Eltern, weil sich Großeltern Sorgen machen um die Zukunftschancen ihrer Kinder. Und deshalb müssen wir offene Diskussionen zu diesen Fragen führen. Der deutsche Verlagsbuchhändler Josef Meyer schrieb im Schlusswort seines großen Konversationslexikons 1855 folgenden Satz: Die Intelligenz aller ist der größte Hort der Humanität und Freiheit. Und vom selben Autor stammt der legendäre Spruch: Bildung macht frei. Nur Bildung versetzt die Menschen in die Lage, frei, verantwortlich und selbstbestimmt am Gemeinwesen teilnehmen zu können und die demokratische Bürgergesellschaft auch mitzugestalten. Nur Bildung ermöglicht Ideen und Innovationen und sichert damit Arbeitsplätze und Wohlstand. Und deshalb ist Bildungspolitik die zentrale Aufgabe der Politik, wenn es um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes geht. In den 60er Jahren formulierte Ralf Dahrendorf für die Liberalen das Bürgerrecht auf Bildung. Und daran halten wir bis heute fest. Die FDP räumt der Bildungspolitik eine klare Priorität ein. Wir haben nicht nur an Dreikönig angekündigt, dass wir dazu einen eigenen Parteitag machen. Wir führen ihn heute durch. Wir stellen die Bildungspolitik heute ins Zentrum. Und wir werden die Bildungspolitik auch ins Zentrum des Landtagswahlkampfes 2006 stellen, weil wir bessere Zukunftschancen für die Menschen in diesem Land wollen. Die Diskussion der letzten Wochen hat ja gezeigt, wie aktuell das ist. Und Flexibilität und Wettbewerb bedeutet Abschaffung ineffizienter Strukturen. Und im Moment werden ineffiziente Strukturen geschützt, beispielsweise durch die Festlegung der Schulbezirke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind der Auffassung, wir brauchen Wettbewerb unter den Schulen. Wir brauchen einen Wettbewerb, dass Eltern in der Lage sind, die Schule für ihre Kinder auch auszusuchen. Und deswegen sage ich Ihnen, Schluss mit ineffizienten Strukturen, weg mit den Schulbezirken, mehr Freiheit, mehr Wettbewerb und mehr Chancen für die jungen Menschen in diesem Land. Und eines der zentralen Themen ist die Frage, wie beginnen wir in der Schule? Wir sehen das Problem, dass immer mehr junge Menschen in die Grundschule eingeschult werden und nicht die genügende Sprachfähigkeit haben. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss uns beschäftigen, weil wir dann eben nicht einsteigen können in Lesen lernen, in Schreiben lernen, in das, was eigentlich in der Schule gemacht werden soll. Und deswegen schlagen wir vor, mit verpflichtenden qualifizierten Sprachtests zwischen dem 3. und 4. Lebensjahr Defizite frühzeitig zu erkennen. Und es muss dann sichergestellt werden, dass diejenigen, bei denen Defizite festgestellt werden, dann eine Förderung erhalten, und zwar eine individuelle Förderung, dass sie eben auch eine Chance haben. Und diese individuelle Förderung wollen wir ihnen zukommen lassen. Und dann muss es ebenfalls so sein, dass diese individuelle Förderung eben nicht nur ein Angebot ist, sondern auch verpflichtend sein muss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Baden-Württemberg hat nicht umsonst mit der Förderung der Kinder mit Sprachdefiziten schon jetzt den Einstieg gemacht. Wir brauchen eine weitere Verbesserung. Wir Liberalen sagen Ihnen auch, wie wir das bezahlen wollen. Wir haben im Vollzug des Doppelhaushalts eine Chance dazu, aber wir haben auch eine Chance dazu durch eine weitere Umschichtung des Landeserziehungsgelds, das 83 Millionen Euro beträgt im Land, dass wir dieses Geld umschichten für eine bessere Betreuung der Kinder zwischen 0 und 3 Jahren, vor allen Dingen, wo hier eben auch schon Strukturen geschaffen werden, wo auch schon die Voraussetzungen geschaffen werden, ob es zukünftig Chancen für diese Kinder gibt. Und wir wollen einen Teil des Geldes auch für eine intensive Sprachförderung in jungem Alter im Kindergarten bereitstellen. Das ist die Antwort der Liberalen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU Baden-Württemberg sagt, sie will ein letztes verpflichtendes Kindergartenjahr. Über 90% eines Jahrgangs sind im letzten Kindergartenjahr. Da brauchen wir keine Pflicht, vor allen Dingen, wenn wir da nicht sagen können, wie wir die bezahlen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen intelligente Antworten. Und die intelligente Antwort heißt, frühzeitig erkennen, wo Defizite sind, junge Menschen fördern und ihnen eine Chance geben. Das ist die Antwort der Liberalen und das ist die Forderung aus unserem Antrag. Und wir hatten eine Riesendiskussion über die Frage der Versetzung. Soll man das Versetzen abschaffen? Das Versetzen, ja, das Sitzenbleiben, ihr habt ja vollkommen recht. Soll man das Sitzenbleiben abschaffen? Richtig. Die Versetzung wollen wir nicht abschaffen. Sollen wir das Sitzenbleiben abschaffen? Hatten wir eine Riesendiskussion. Meine Damen und Herren, eine Nichtversetzung ist für jedes Kind erstmal ein Frusterlebnis. Was wir wollen, ist ein Erfolgserlebnis, ist Begeisterung wecken, ist Leistungsbereitschaft wecken. Und deswegen diskutieren wir eben auch über die Frage, ob es, wenn Kinder am Ende eines Schuljahres Schwierigkeiten haben und eine Nichtversetzung droht, dann auch mit Fördermaßnahmen anzugreifen. Wir wollen, dass frühzeitig die Kinder eine Chance bekommen, mit Förderwochenend- und Ferienkursen Defizite auszugleichen. Und wenn es dann am Ende nicht reicht, dann wollen wir während der Sommerferien das Angebot machen, das nachgearbeitet werden kann. Und wenn man eine Nachprüfung besteht, dann soll eine Versetzung trotzdem möglich sein. Und ich finde es bemerkenswert, dass auf diesen Vorschlag hin aus dem Kultusministerium Postwenden der Vorwurf kam, die Liberalen seien populistisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU hat den entscheidenden Punkt nicht begriffen. Die heutige Versetzung auf Probe ist eine Entscheidung der Lehrer, und zwar mit allen Problemen, die damit zusammenhängt. Uns aber geht es um eine eigenständige, selbstverantwortliche Entscheidung des Schülers. Der Schüler soll die Chance haben zu sagen, ja, ich setze mich in den Ferien nochmal hin und arbeite meine Defizite auf. Und die Politik ist, wie ich finde, in der Pflicht, ihn bei dieser Entscheidung zu unterstützen und die individuelle Förderung so zu verbessern, dass die Rahmenbedingungen dafür gegeben sind. Die Lehrergewerkschaft hat sich zu Wort gemeldet und hat uns gesagt, wir müssen frühzeitig mit Fördermöglichkeiten anfangen. Genau das ist das Konzept der Liberalen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht nicht um Populismus und auch nicht darum, dass wir linke Träumereien aufgreifen. Es geht darum, dass sich Leistung wieder lohnen muss. Und es ist ein typisch liberaler Vorschlag, den wir hier machen. Und ich bitte Sie, diesem Vorschlag nachher auch mit Mehrheit eine Zustimmung zu erteilen. Und wenn ich mir die weiteren Probleme anschaue, dann liegt ein Problem eben auch darin, dass wir heute diese Einteilung des Schuljahres in Halbjahre haben. Und dass wir nach einem Halbjahr oft zu spät dran sind, wenn man Defizite erkennt. Und deswegen schlagen wir Ihnen auch vor, das Schuljahr in Trimester einzuteilen. Das führt dazu, dass auf der einen Seite die Zerstückelung im Unterricht reduziert werden kann. Und dass man den Leistungsstand früher erkennen kann. Das Ganze funktioniert. Und ich möchte Ihnen sagen, nehmen wir das Beispiel der Internatsschule Gainhofen in meinem Wahlkreis Konstanz. In dieser Schule gibt es schon seit Jahren Trimester, genau deshalb, weil man eben Defizite frühzeitig erkennen und Fördermaßnahmen ergreifen will. Es hat auch für die Lehrerinnen und Lehrer einen Vorteil, weil sie früher den Leistungsstand der Kinder beurteilen. Und auch für die Eltern, weil sie früher erfahren, wo ihr Kind steht. Und es hat den Vorteil, dass es einen sehr viel engeren Draht gibt zwischen Eltern und Schule. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist dringend notwendig. Und ich sage Ihnen noch eins. Es wurde uns gleich erklärt, Das könnte man mit der geltenden Ferienregelung nicht organisieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man muss über die Ferienregelungen auch diskutieren, das gebe ich zu. Aber diese Schule in Gaienhofen hat die Regelung heute unter den gegebenen Ferienregelungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das zeigt eins. Wenn ich eine Idee gut finde und wenn ich überzeugt bin, dass ich damit Chancen schaffen kann für junge Menschen, dann kann ich diese Idee umsetzen, wenn ich will, und dann wird sie erfolgreich sein. Das zeigt das Beispiel Gaienhofen, und deswegen bin ich überzeugt, wir werden es im Land auch schaffen. Die CDU sagt, die Einteilung gehe nicht, weil die Kultusministerkonferenz einen anderen Beschluss gefasst habe und die Ferienregelung entgegenstehe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erstens, wenn man will, geht alles. Zweitens, auch Beschlüsse der Kultusministerkonferenz lassen sich ändern, wenn man nur die Änderung will. Und drittens, für die FDP, das sage ich klar und eindeutig, steht nicht die Bürokratie, steht nicht die Kultusministerkonferenz im Mittelpunkt der Politik, im Mittelpunkt der Bildungspolitik steht für uns die Schülerinnen und Schüler in diesem Land. Das ist der Ansatz der Liberalen. Ich habe gestern eine Meldung gelesen, Schwarz-Gelb will in NRW das modernste Schulsystem in Deutschland einführen. Beschlossen wurde verbindliche Sprachtests im Kindergartenalter. Die schrittweise Einschulung mit 5 Jahren. Englisch schon in der ersten Grundschulklasse. Die freie Schulwahl durch Wegfall der Schulbezirke. Ein Wettbewerb der Schulen mit verbindlichen und durchschaubaren Ranglisten. Meine Damen und Herren, wenn NRW das kann, dann können wir das auch. Die FDP Baden-Württemberg wird dafür sorgen, dass wir dem Beispiel nach der Landtagswahl 2006 folgen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rot-Grün ist am Ende. Sind gerade chaotische Zustände, die wir in Berlin erleben. Es gibt Auflösungserscheinungen. Hartz IV, das große zentrale Reformprojekt, wurde gestern mit einem Mehrheitsbeschluss im Deutschen Bundestag eben mal teilweise wieder rückgängig gemacht. In einer Art von Endzeitstimmung hat gestern eine Mehrheit aus Rot und Grün dem Antidiskriminierungsgesetz zugestimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rot-Grün hat Deutschland in den letzten 7 Jahren in einer beispiellosen Weise ausgebremst und sie sind jetzt zu Recht am Ende. Und deswegen müssen wir diesem Spuk ein Ende bereiten und wir müssen diese rot-grüne Regierung im Herbst ablösen. Die Regierung Schröder hinterlässt eine katastrophale Bilanz. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem historischen Höchststand. Es fehlen dabei in der Arbeitslosenstatistik mehr als 1 Million Menschen, die zum Beispiel in ABM-Maßnahmen sind oder in Eurojobs. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland fast 40.000 Unternehmenspleiten, von denen gut 600.000 Arbeitnehmer betroffen waren. Die Steuereinnahmen sind eingebrochen, die Sozialkassen leer, die Schulden auf einem Rekordniveau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Vielleicht hat Schröder ja wirklich versucht, umzusteuern. Aber mit einer ewig gestrigen SPD, die immer noch glaubt, die strangulierte Marktwirtschaft in Deutschland sei in Wirklichkeit entfesselter Kapitalismus, kann das schlicht und ergreifend nichts werden. Und deswegen müssen wir denen mal wieder deutlich machen, dass wir eben mehr Freiheit brauchen in der sozialen Marktwirtschaft. Und wenn wir wieder mehr Freiheit und mehr Flexibilität haben, haben wir auch wieder mehr Chancen auf Arbeit in diesem Land. Die Entscheidung für Neuwahlen ist deshalb die beste Entscheidung, die der Kanzler treffen konnte. Das ist vermutlich die beste Entscheidung seiner Amtszeit. Die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land müssen jeden Tag der Realität mangelnder Chancen ins Auge sehen. Und ich finde, wir müssen in der Politik das ebenfalls tun. Wir müssen die Ängste der Bürgerinnen und Bürger aufgreifen. Wir müssen ihnen deutlich machen, dass wir Konzepte haben. Wir müssen deutlich machen, dass der Weg nicht einfach wird, dass es ein steiniger Weg werden wird, den wir gehen müssen, um Deutschland wieder fit zu machen. Aber ich bin sicher, dass die Menschen bereit sind, diesen Weg mitzugehen, wenn sie Licht am Ende des Tunnels sehen, wenn endlich mal wieder ein durchgängiges Gesamtkonzept im Raum steht, wo man weiß, aha, das sind die Dinge, die werden jetzt gemacht, das wird von mir erwartet, das wird die Politik tun und am Ende werden wir es gemeinsam schaffen. Und ich bin überzeugt, wenn wir einen ehrlichen Wahlkampf führen, indem wir den Menschen sagen, was wir vorhaben, aber auch sagen, dass sie selbst Leistung erbringen müssen, dann werden wir am Ende es schaffen, Deutschland zu erneuern und wieder mehr Chancen auf Arbeit zu schaffen. Und deshalb steht auch das Thema Arbeitsplätze im Mittelpunkt. Sozial ist, was Arbeit schafft, weil Arbeitslosigkeit eben nicht nur die Finanzkraft der öffentlichen Haushalte und die sozialen Sicherungssysteme gefährdet, sondern eben auch auf Dauer den sozialen Frieden in diesem Land. Und deshalb ist die Senkung der Arbeitslosigkeit die beste Sozialpolitik. Wir brauchen wieder eine vernünftige Wirtschaftspolitik, die den Weg frei macht für wirtschaftliche Dynamik, für Investitionen, für die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Und die Menschen müssen wieder die Chance haben, ihr Leben auch selbst zu gestalten. Und wir versprechen deshalb nicht alles. Wir erwarten auch eigenes Engagement. Aber wir wollen die Rahmenbedingungen verändern. Und ich sage Ihnen, wir haben die Oppositionszeit im Deutschen Bundestag gut genutzt. Wir sind hervorragend aufgestellt. Wir haben im Bereich der Steuerpolitik Gesetzentwürfe vorgelegt. Bei der Reform des Arbeitsmarktes haben wir entsprechende Anträge vorgelegt. Bei der Reform der Rentenversicherung, der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung. Wir haben ein Konzept zum Bürgergeld vorgelegt, ein Familienpapier. Wir haben Bürokratieabbauanträge gestellt und zwar jede Sitzungswoche des Deutschen Bundestages einen Vorschlag gemacht. Und wir haben ein Energiekonzept insgesamt aufgestellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sehen an diesen Stichworten, an der Aufzählung dieser Stichworte, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind bereit, Deutschland zu erneuern und wir werden dieses Projekt gemeinsam im Herbst 2005 beginnen. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel das Steuerkonzept. Unser Steuerkonzept, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war ja in den letzten Tagen wieder in der Diskussion. Das ist nicht so ein Steuerkonzept wie das von der CDU, so eine Luftbuchung, wo mal ein Herr Merz eine ähnliche Idee hatte und bei der FDP abgeschrieben hat, dann an seiner Partei scheiterte und schließlich die Flinte ins Korn geworfen hat. Wir legen den Bürgerinnen und Bürgern ein solide, vollständig durchgerechnetes Steuerkonzept vor. Es ist ein einfacheres Steuersystem mit niedrigen und gerechten Tarifen. Und wir wollen auch die Unternehmenssteuern absenken. Wir wollen die Unternehmen mit höchstens 25% besteuern, und zwar sowohl die Personengesellschaften als auch die Kapitalgesellschaften. Der Vorschlag der Bundesregierung hätte wieder nur eine Schlechterstellung der Personengesellschaften zur Folge gehabt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was sind Personengesellschaften? Das sind in der Regel die kleinen und mittleren Betriebe in diesem Lande, die Familienunternehmen, diejenigen, die zum allergrößten Teil die Arbeitsplätze und die Ausbildungsplätze in diesem Land schaffen. Und deswegen haben sie es verdient, dass wir uns für sie einsetzen, weil unsere Devise heißt Vorfahrt für Arbeit und Vorfahrt für Arbeit heißt zunächst mal vernünftige Rahmenbedingungen für den Mittelstand. Das sei nicht bezahlbar angesichts öffentlicher Haushalte. Und deswegen müssen wir jetzt eine Mehrwertsteuererhöhung haben. Nun, meine Damen und Herren, wir diskutieren nicht über höhere oder neue Steuern. Die Liberalen wollen eine Aufgabenkritik zur Konsolidierung öffentlicher Haushalte. Wir haben aus der Opposition heraus Einsparvorschläge im Bundeshaushalt von 12,5 Milliarden Euro vorgelegt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine großartige Leistung und ich will Ihnen gleich dazu sagen, die CDU-Bundestagsfraktion hat sich nicht die Mühe gemacht, hier irgendetwas vorzulegen. Sie hat sich nicht damit auseinandergesetzt und deswegen weiß sie jetzt auch nicht, wo sie sparen soll und deswegen muss sie jetzt auch solche Diskussionen, solche überflüssigen führen. Wir wissen, meine Damen und Herren, dass unsere Steuerreform finanzierbar ist, ohne irgendeine Steuererhöhung. Wir setzen uns für Subventionsabbau ein. Auch hier zeigt Nordrhein-Westfalen wieder, dass wir Liberalen uns durchsetzen beim Abbau der Steinkohlesubventionen. Ich gratuliere den Freunden in Nordrhein-Westfalen zu diesem großartigen Erfolg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Dirk Niebel muss leider uns jetzt verlassen. Er geht nicht deshalb, weil er dem Parteitag nicht gerne beiwohnen möchte, sondern er geht, was mein vollstes Verständnis hat, deshalb, weil seine Mutter heute ihren 80. Geburtstag feiert und ich glaube, wir können ihn aus diesem Anlass gerne nach Hause lassen. Wir haben einen Vorschlag gemacht für Subventionsabbau. Wir haben einen Vorschlag gemacht, um Sondertatbestände abzuschaffen, und zwar einen Vorschlag, der ungefähr 35 Milliarden Euro umfasst. Unterm Strich wollen wir eine Steuerreform haben, die eine Steuerentlastung von 17 bis 19 Milliarden Euro bringt. Wer jetzt von Steuererhöhungen redet, gefährdet Strukturveränderungen bei staatlichen Transfersystemen und mindert den Druck auf die Senkung der staatlichen Ausgaben. Wenn wir Deutschland erneuern wollen, dann müssen wir die Strukturen verändern und dann müssen wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass der Druck erhalten bleibt. Wir wollen keine Mehrwertsteuererhöhung. Sie ist in der jetzigen wirtschaftlichen Situation Gift. Wir brauchen sie auch nicht. Wir legen ein Konzept vor, das vollkommen durchfinanziert ist und zwar durch andere Maßnahmen. Das sind die Liberalen, meine Damen und Herren. Wir brauchen flexiblere Strukturen. Sie kennen die Diskussion um die Frage des Tarifkartells. Wenn die Gewerkschaften jetzt den Häuserkampf ausrufen, aufgrund der Tatsache, dass wir sagen, wir wollen mehr Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann sage ich Ihnen ganz klar, dann soll die Gewerkschaft das tun, weil wir uns hier dafür einsetzen, dass es eben mehr betriebliche Bündnisse für Arbeit und damit wieder Vorfahrt für Arbeit in den Betrieben gibt. Und deswegen sagen wir, wenn 75% einer Belegschaft mit dem Arbeitgeber etwas aushandeln, das soll das Bestand haben können, egal ob die Gewerkschaftsfunktionäre zustimmen oder nicht, weil wir der Meinung sind, dass die Mitarbeiter im Betrieb besser wissen, was für sie gut ist, als irgendwelche Funktionäre weit weg an runden Tischen. Wir werden uns mit der Energiepolitik auseinandersetzen müssen. Es gibt hier mehrere Ziele. Das Ziel der Versorgungssicherheit, des Klimaschutzes. Aber ich sage Ihnen auch sehr deutlich, wir wollen auch die Bürgerinnen und Bürger mit bezahlbarer Energie versorgen. Denn deswegen fordert die FDP ein Gesamtkonzept. Ein Gesamtkonzept, das auf Energieeinsparung und höhere Energieeffizienz setzt. Das auf technischen Fortschritt setzt. Wir wollen eine Förderung erneuerbarer Energien, aber wir wollen sie nicht so, wie es die Grünen gemacht haben, indem die Technik im Gesetz festgeschrieben wird und der Preis im Gesetz festgeschrieben wird, sondern wir wollen ein marktwirtschaftliches, ein wettbewerbliches Fördermodell für erneuerbare Energien und so erneuerbaren Energien eine große Zukunftschance einräumen. Das ist unsere Antwort auf die rot-grüne Regulierung. Das ist unsere Antwort darauf, dass unter Rot-Grün die Energiepreise deutlich gestiegen sind und zwischenzeitlich wieder 40% der Energiekosten staatlich verursachte Kosten sind. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss rückgängig gemacht werden und dafür werden wir uns auch einsetzen. Und ich sage Ihnen auch, ich mache das nicht mit, was von den Grünen kommt an Angst und Panikmache. Die Diskussion, die wir in den letzten Wochen gehabt haben hier in Deutschland über die Frage von Kernkraftwerken. Wenn ich ein Gesamtkonzept habe, dann werde ich schlicht alle Energieträger brauchen. Ich werde die Erneuerbaren brauchen, die fossilen Energieträger, aber ich werde auch die Kernenergie weiter brauchen, wenn ich die Ziele in Deutschland erreichen will. Und deswegen sage ich, es ist falsch, auf 32 Jahre ideologisch motiviert, einen Kernenergieausstieg festzulegen? Unsere Antwort lautet: entweder ein Kernkraftwerk ist sicher, dann muss es betrieben werden können. Oder es ist nicht sicher, meine Damen und Herren, dann muss es sofort abgestellt werden. Und die Tatsache, dass dieser Bundesumweltminister die Kernkraftwerke eben nicht sofort abgestellt hat, zeigt, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Und deswegen sagen wir ganz klar und deutlich, in dieses Konzept gehört auch die Kernenergie. Und wir sind nicht bereit, die Angst- und Panikmache von den Grünen mitzumachen und zu akzeptieren. Angst- und Panikmache in diesem Zusammenhang ist nichts anderes als eine Versuch der Grünen zur Wählerbindung. Und dem werden wir uns entgegenstellen und dem werden wir vernünftige Konzepte entgegensetzen. Und wir brauchen natürlich Bürokratieabbau, wenn wir Vorfahrt für Arbeit wollen. Unter der rot-grünen Bundesregierung sind die Kosten für Bürokratie für die Unternehmen pro Jahr von 30 auf 46 Milliarden Euro gestiegen. Das heißt pro Arbeitsplatz in einem Großbetrieb 350 Euro im Jahr und bei Kleinbetrieben pro Arbeitsplatz 4.500 Euro im Jahr. Das zeigt die strukturelle Benachteiligung der kleinen und mittleren Betriebe. Das zeigt, was es heißt, wenn man immer mehr reguliert. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir jede Sitzungswoche einen Vorschlag vorgelegt. Es gibt 5 große Kostenblöcke und in allen Bereichen hat die FDP den Vorschlag gemacht, Bürokratie abzubauen. Im Steuerbereich, im Bereich des Sozialversicherungsrechts, beim Arbeitsrecht, beim Abbau von Statistiken und bei der Vereinfachung des Umweltrechts. Und ich sage Ihnen, wenn wir die Chance haben ab Herbst, und wir werden die Chance haben, dann werden wir diesen Bürokratieabbau auch umsetzen. Ich will Ihnen erzählen, mit was ich mich am Dienstagnacht, am Mittwochmorgen und am Donnerstagabend beschäftigt habe. Mit Blumentöpfen. Ich habe nicht etwa meine Pflanzen umgetopft, was zu dieser Jahreszeit ja auch möglich sein könnte. Nein, meine Damen und Herren, nach dem Willen der EU sollen wir künftig Einwegteller und Tassen am besten beim Verkäufer wieder abgeben, denn der wird verpflichtet, diese unentgeltlich zurückzunehmen. Außerdem setzt diese Richtlinie, die jetzt in deutsches Recht umgesetzt wird, fest, dass Blumentöpfe womöglich auch einmal in die Gefahr geraten könnten, eine Verpackung zu werden. Es sind jetzt als neue Rückgabeverpackung jetzt schon aufgeführt: Schachteln für Süßigkeiten, Klarsichtfolien um CD-Hüllen, Tragetaschen, Etiketten am Produkt, Wimperntusche, Bürste als Bestandteil des Packungsverschlusses, Aufkleber, die an einem anderen Verpackungsobjekt befestigt sind. Und die geänderte Richtlinie fordert einen Prüfauftrag, vorrangig zu prüfen, ob nicht folgende Artikel zukünftig als Verpackung gelten: CD- und Videohüllen, Blumentöpfe, Schutzstreifen von Klebeetiketten und Einpack- und Geschenkpapier. Erst einmal haben wir jetzt festgelegt, dass Blumentöpfe, in denen die Pflanze während ihrer ganzen Lebenszeit verbleibt, nicht als Verpackung zu werten sind. Das ist vielleicht schon mal ein kleiner Fortschritt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es zeigt, mit was für einem Unsinn, mit was für einer Bürokratie wir uns im Deutschen Bundestag beschäftigen. Wir haben allen Ernstes darüber diese Woche im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages eine halbe Stunde debattiert. Diese Verordnung, meine sehr verehrten Damen und Herren, wurde von den Liberalen abgelehnt, und zwar zu Recht abgelehnt, wie ich finde. Und sie gehört zu dem Unsinn, gegen den eine schwarz-gelbe Bundesregierung in Brüssel vorgehen wird. Wir haben gestern im Deutschen Bundestag dieses unsinnige bürokratische Antidiskriminierungsgesetz beschlossen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die FDP steht für den Abbau von Diskriminierung und Intoleranz. Aber das kann nicht staatlich verordnet werden. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir hier erledigen müssen. Und deswegen ist es unmöglich, dass jetzt bei einem Vertragsabschluss man einen Vertragsabschluss verlangen kann oder auch Schadensersatz verlangen kann. Und zwar in vielen Fällen, die die EU-Richtlinie noch nicht einmal vorsieht. Beispielsweise aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Identität, Religion und Weltanschauung. Und das alles, meine sehr verehrten Damen und Herren, gilt auch im Privatrecht. Das Wesen des Privatrechts ist allerdings, dass Sie und ich einen Vertrag abschließen können oder eben auch nicht abschließen können und dass wir dafür eben genau keinen Grund nennen müssen. Und deswegen werden wir Liberale diese Einmischung in das Private auch nicht akzeptieren. Wir werden es nicht akzeptieren, dass Rot-Grün jetzt versucht, in einer Endzeitstimmung noch dieses Gesetz durchzupeitschen. Wir werden die Chance nutzen und werden diesen Unsinn rückgängig machen. Und wir werden auch bei den Bürgerrechten kämpfen. Und ich nenne das Beispiel Bankgeheimnis. Ich nenne es deshalb hier nochmal, meine Damen und Herren, weil wir schlicht Recht haben mit dem, was wir fordern. Und egal, wer auch immer hier in Baden-Württemberg anderer Meinung ist als die Liberalen, ich bin stolz darauf, dass unsere Minister Goll und Pfister und unsere Landtagsfraktion mit der Spitze Uli Noll hier gekämpft haben, auch im Landtag Flagge gezeigt haben, selbst wenn der Koalitionspartner hier anderer Auffassung war. Ich bin der Meinung, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen nicht die Schnüffelei des Staates auf den Bankkonten der Bürgerinnen und Bürger. Das ist eine weitere Einschränkung von Freiheit. Es ist ein Misstrauensantrag an die Bürgerinnen und Bürger. Wir sagen, wir wollen eine Zinsabgeltungssteuer. Und haben damit 100% Steuerehrlichkeit und 0% Schnüffelei. Wir haben 100% Zielerreichung und 0% Bürokratie. Das, meine Damen und Herren, wäre eine intelligente Lösung und nicht dieser Verein von Rot, Grün und Schwarz, die Bürgerrechte einschränken wollen. Und wir werden auch bei den Bürgerrechten kämpfen. Und ich nenne das Beispiel Bankgeheimnis. Ich nenne es deshalb hier nochmal, meine Damen und Herren, weil wir schlicht Recht haben mit dem, was wir fordern. Und egal, wer auch immer hier in Baden-Württemberg anderer Meinung ist als die Liberalen, ich bin stolz darauf, dass unsere Minister Goll und Pfister und unsere Landtagsfraktion mit der Spitze Uli Noll hier gekämpft haben, auch im Landtag Flagge gezeigt haben, selbst wenn der Koalitionspartner hier anderer Auffassung war. Ich bin der Meinung, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen nicht die Schnüffelei des Staates auf den Bankkonten der Bürgerinnen und Bürger. Das ist eine weitere Einschränkung von Freiheit. Es ist ein Misstrauensantrag an die Bürgerinnen und Bürger. Wir sagen, wir wollen eine Zinsabgeltungssteuer. Und haben damit 100% Steuerehrlichkeit und 0% Schnüffelei. Wir haben 100% Zielerreichung und 0% Bürokratie. Das, meine Damen und Herren, wäre eine intelligente Lösung und nicht dieser Verein von Rot, Grün und Schwarz, die Bürgerrechte einschränken wollen. Deshalb werden wir das Bankgeheimnis auch wieder herstellen. Wenn ich mir jetzt die Lage so anschaue, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt viel zu tun. Und wenn ich mir anschaue, wie sich die Bundespolitik sortiert, dann sehe ich, dass die CDU im Moment nach dem Motto verfährt, allen wohl und niemand weh. Die Union ist gespalten, da der Arbeitnehmerflügel, dort der Wirtschaftsrat. Hier Seehofer, da die anderen. Das Bild vom Bierdeckel wird gestellt. Andere bezweifeln die Finanzierbarkeit. Die Reform der sozialen Sicherungssysteme wird gefordert. Gleich wird aus der CDU heraus erklärt, dass das vielleicht schwierig werden könnte. Die CDU, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann den Richtungsstreit intern ausmachen. Nur, dass man nie sicher weiß, wer gewinnt. Bei der FDP sieht die Lage anders aus. Wir haben die Oppositionszeit genutzt. Wir sind klar aufgestellt. Ich habe Ihnen vorher die Themen genannt. Wir haben in allen Bereichen Beschlüsse gefasst und Programme und Ideen vorgelegt. Die Programme bei uns, sind alle mit großer Mehrheit oder nahezu einstimmig gefasst. Und das ist der Unterschied zwischen uns und der CDU. Und die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, in welche Richtung sich Deutschland entwickelt. Wer mehr Freiheit will, der kann und muss sich am Ende für die FDP entscheiden. Denn am Ende braucht die CDU einen Kompass. Und dieser Kompass, meine Damen und Herren, heißt FDP. Meine Damen und Herren, der Wahlkampf wird knallhart. Rot-Grün wird uns angreifen. Die CDU wird uns nichts schenken. Wir Liberale werden kämpfen und wir Liberale werden gewinnen. Und wir werden eine gute Vorlage liefern, dann für die Landtagswahl 2006 hier in Baden-Württemberg. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir in diesem Sommer gemeinsam schaffen. Ich freue mich auf den Sommer, ich freue mich auf den Wahlkampf. Ich freue mich darauf, mit Ihnen, mit den motivierten Parteimitgliedern vor Ort diesen Wahlkampf zu machen und Rot-Grün endlich wieder dahin zu verweisen, wo sie hingehören, nämlich auf die Oppositionsbänke, meine Damen und Herren. Dass wir in diesem Land wieder mehr Chancen haben für Bildung und für Arbeit. Vielen Dank. Applaus